Radiogeschichten. Neue Literatur aus Österreich.
Großes Spiel, alles verloren und ganz nackt. Zwei Wochen nach den US-amerikanischen Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki notiert der frühere Offizier der japanischen Geheimpolizei Amakazu ein Todeshaiku. Er ist 54 Jahre alt und bilanziert am Tag seines Suizids jene Zeit, die alles für ihn verändert und ihn schicksalhaft mit dem Leben von zwei sehr unterschiedlichen Männern verbunden hat. Kaiser Yoshihito und Anarchist Sakae Osugi. Annette Raschner heißt sie, herzlich willkommen und lädt sie zu einer Zeitreise vor 100 Jahren ein, als das große Kanto-Erdbeben Tokio zerstört und auch politisch eine Stunde Null eingeläutet hat. Armin Berger liest nun einen Auszug aus dem Roman »Großes Spiel« von Hans Platzgummer.
Unzählige Male habe ich Osugis biografische Schriften gelesen, wieder und wieder seinen Werdegang studiert. Wie konnte in einem intelligenten Menschen so viel Widerwille gegen seine Kultur entstehen? Sakae Osugi, 1885 in Shikoku, als erster Sohn eines hohen Militärs geboren. Zwei jüngere Brüder, drei Schwestern. In der Echigo-Provinz, in der der Schnee das Land begrub und die Zeit stillstand, verbrachte er seine Kindheit. Dorthin, ins Nichts, war sein Vater, ein berittener Militärleutnant und ein Stotterer wie Osugi selbst, versetzt worden. Hat die Schande des beim Militär gescheiterten Vaters den Trotz des Sohns hervorgebracht? Oder war die Tatsache, dass Osugi im Alter von 17 Jahren selber unehrenhaft aus der Kadettenschule entlassen wurde, der Grund, warum er bei den Anarchisten landete? Ich stellte mir diese Fragen wieder und wieder. Ich versuchte, Osugis Psyche zu erforschen. Vielleicht verstrickte ich mich zu tief mit ihm. Wenn ich die Augen schloss, sah ich Osugi vor mir, seinen Kopf, mit diesen übergroßen Augen. Den schönen Kopf, die schönen Augen, seinen langen, athletischen, begehrenswerten Körper, dem die Frauen eine nach der anderen verfielen. Osugi wusste seine Attraktivität einzusetzen, seit seiner Jugend schon und immer schamloser, je mehr er ein Mann wurde. Ich verglich mich mit ihm und merkte, wie ich, sein Richter, ihm eigentlich unterlegen war. Die Natur verteilt so ungerecht. Die einen bekommen Größe, Kraft und Charisma, die anderen bleiben klein und unscheinbar. Ein Los, mit dem sie sich bis an ihr Lebensende abzufinden haben. Osugi war so viel mehr Männlichkeit gegeben als mir. Er hätte alles einfach haben können, was ich mir hart erarbeiten musste. Wie konnte er sein Glück einfach so wegwerfen? Hinein ins Brachland revolutionärer Hirngespinste. Unter Satakus Einfluss hatte es den Anschein, als würde sich Yoshihito entwickeln und lernen, das ihm bevorstehende Kaiserleben zu meistern. Er schien zu sich zu finden, schien eine, wenn auch sonderbare, Persönlichkeit zu entfalten, schien in die Verantwortung hineinzuwachsen, die an ihn übergeben werden musste. Yoshihito flanierte in jener vielleicht unbeschwertesten Zeit seines Lebens durch den kaiserlichen Park und reckte sein Gesicht der Sonne entgegen, anstatt sich hinter zugezogenen Schiebewänden im Schreibzimmer zu verkriechen. Sein Vater führte die Regierungsgeschäfte. Auf Yoshihito lastete kein Druck und die tägliche Überwältigung seiner Sinne, die Düfte, Winde, Geräusche und Bewegungen, all die Sensationen der Natur, denen er sich immerzu ausgesetzt sah, hatte er nicht alleine durchzustehen. Er konnte sich Sadakos Unterstützung und ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit gewiss sein. Noch standen die Kinder, die vier Söhne, die er mit ihr zeugen würde, nicht zwischen ihnen und auch der Thron nicht mit seinen Pflichten, mit der mit ihm einhergehenden Entfremdung von allem, was Yoshihito lieb war. Das junge Paar wurde in Frieden gelassen. Man schirmte es von der Außenwelt ab, ließ ihm sein Glück. Unter diesen Bedingungen geriet die Meningitis, an der Yoshihito als Kind erkrankt war und deren Folgen ihn sein ganzes Leben hindurch beeinflussten, mehr und mehr in Vergessenheit. Sein gesundheitlicher Zustand verbesserte sich, die Kopfschmerzen wurden erträglicher. An Sadakos Seite unternahm Yoshihito stundenlange Spaziergänge, ließ sich von ihr so manches Wunder der Flora erklären und sog die Frühlingsluft in tiefen Zügen ein. Gemeinsam mit seiner Frau bewunderte er die Kirschblüten. Und in Gesprächen, die sie unter Rücksichtnahme auf seine Labilität zu führen wusste, erlernte er die Regeln zwischenmenschlicher Konversation besser zu meistern. Seine Angst verblasste in diesen frisch vermählten Jahren. Wenn auch mit schwächlicher Stimme und spürbarer Verzögerung, bald wusste Yoshihito besonnene Antworten zu geben, anstatt ängstlich auszuweichen, wenn die Gefolgschaft oder das Personal Fragen an ihn richteten. Anstelle der ständigen Überforderung, die seine kränkliche Jugend geprägt hatte, trat nun ein Selbstbewusstsein, das eines Kaisers würdig war. Hatte sein Geist früher nicht der Geschwindigkeit folgen können, mit der sich die Erde drehte, so wirkte Yoshihito inzwischen, wenn auch nach wie vor von kränkelnder Natur, wie ein Mann, ein Ehemann, ein Thronfolger, der lernte, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Er würde mehr als bloß ein Narr, ein Geck sein, hoffte man. Es schien nicht länger undenkbar, dass sich Yoshihito eines Tages als Führer eignete. Von seinem Stottern ließ sich Osugi in seiner Berufung als Aktivist nicht aufhalten. So wie auch ich, trotz physischer Benachteiligungen, trotz meiner unstattlichen Körpermaße oder schlechten Augen, sogar trotz meines hinkenden Beins, die militärische Karriere vorantrieb. Wäre ich damals, 21 Jahre alt, im ersten Jahr Taisho in der Kadettenschule nur nicht vom Pferd gestürzt, hätte dieses Ross sich nicht an einen plötzlichen Knall erschreckt, der aus einem Maschinenraum drang, eine Fehlzündung in einer Werkstatt, an der ich in vorbildlicher Haltung vorbeiritt, wäre dieses mir unbekannte Tier, das ich an jenem Tag zum ersten und letzten Mal ausritt, nicht auf einmal hochgefahren, hätte es nicht wild schnaubend die Vorderhufe in die Höhe und mich von seinem Rücken geworfen. Mein Leben wäre anders verlaufen. Ich wäre wohl als Soldat in die großen Kriege gezogen, hätte gegen Chinesen, Koreaner, Russen, Amerikaner gekämpft. Vielleicht wäre ich an der Front gestorben. Schließlich trage ich das Erbe eines uralten Samurai-Geschlechts in mir. Über Generationen hinweg hat meine Sippe dem Kaiser gedient. Immer gab es für uns nur diesen einen Sinn im Leben, dem Wohle Japans mit dem Schwert zu dienen. Und bereit zu sein, sich mit demselben Schwert gegebenenfalls selbst zu richten. Dies hätten mein Leben und mein Tod sein sollen. Stattdessen schlug ich hart mit ausgedrehtem Knie auf dem Lehmboden auf. Das verstörte Pferd zertrampelte mich im Staccato seiner Hufe fast. Ich wälzte mich wie ein Feigling zur Seite und hörte, wie meine Knochen knackten. Mit den Knochen, zersplitterten auch meine Träume. Als Resultat seiner positiven körperlichen und geistigen Entwicklungen erfasste den Kronprinzen, als er mit der zunehmenden Altersschwäche seines Vaters immer unausweichlicher in seine Laufbahn gedrängt wurde, plötzlich eine innere Euphorie. Ein Hochmut, eine Welle des Größenwahns durchströmte ihn. Das kam unerwartet für jeden, der ihm nahestand, selbst wenn man die Launen kannte, deren Opfer Yoshihito sein Leben lang war. Ungefedert musste er die Höhen und Tiefen seiner Existenz hinnehmen. So schnell ein Wallen in ihm auftauchte, so schnell verflog es in der Regel wieder. Auch diesmal würde es so sein, er konnte nicht auf Dauer so übermütig bleiben. Yoshihito aber geriet diesmal in einen länger anhaltenden Taumel. Anstatt sich vor seinen Pflichten zu verkriechen, wie man es von ihm gewohnt war, gebärdete er sich als künftiger Herrscher, mehr noch als Reformator. In den kaiserlichen Gemächern saß zum Abendessen die Familie mit einigen Vertrauten beisammen. Und Yoshihito verkündete, dass sich unter seinem Zepter alles ändern sollte. Ermuntert durch mehrere Schälchen Reiswein, die er zum Essen getrunken hatte, posaunte er eine Reihe dreister Ankündigungen hinaus. »Ich werde ein Kaiser des Volkes werden. Die kleinen Menschen, die Kinder, die Frauen, die Ärmsten der Armen, sie werden mich lieben. Weil auch ich sie liebe.« Die Anwesenden hätten sich am liebsten die Ohren zugehalten. Wo bleiben die Kopfschmerzen, die diesen Spinner zur Raison bringen? Yoshihito war dermaßen überzeugt von seiner Gabe, die Zukunft neu zu schreiben, dass er von einem Reich der Liebe und von gegenseitiger Anerkennung zu sprechen fortfuhr. »Alle Japaner, unabhängig ihres gesellschaftlichen Rangs, werden unter meiner Obhut zueinander finden«, schwärmte er. Der zukünftige Kaiser stellte unsere seit Anbeginn der Zeiten vorgegebene Hierarchie in Frage. Statt klarer Ordnung schwebte ihm ein freundschaftliches, ungeregeltes Miteinander vor. Und aus dem Ton seiner Stimme war ein umwälzerischer, erschreckender Tatendrang herauszuhören. Auch Osugis Vater hatte bei einer Armeeparade sein Pferd nicht im Zaum halten können. Direkt vor den Augen des Kaisers war ihm der Gaul durchgegangen. Keine Woche später wurde er in die Provinz abgeschoben und kam nie auch nur in die Nähe jener Dienstgrade, die er angestrebt hatte. Mir drohte Ähnliches. Nie wieder wuchs zusammen, was beim Sturz vom Ross zu Bruch gegangen war. Es fiel kaum auf, dass ich hinkte. Trotzdem war ich invalide. Nicht im Krieg, sondern in der Ausbildung zum Krieg war ich versehrt worden. Ich kämpfte mit allem, was mir blieb, gegen diesen Rückschlag an. Ich machte ihn an anderer Stelle wett. Im Dienst der Kempeitai, der Armeepolizei, die diskret zu agieren und die Ordnung zu sichern verstand, fand ich meinen neuen Lebenssinn. Mein Hinkebein hielt mich nicht davon ab, dem Kaiser zu dienen, so wie Osugi trotz seines Stotterns eine verschwörerische Rede nach der anderen verfasste. Osugi verfolgte seine Ziele mit gleicher Vehemenz wie ich die meinen. Auch wenn ihm, wie allen Anarchisten, selten klar war, was genau er überhaupt wollte. Fantasiegebilden, Träumereien, hehren Wünschen gaben er und seine Kumpane sich hin. Sie schwenkten rote Fahnen, ohne jemals mit den Bolschewiken an einem Strang zu ziehen. Sie besuchten christliche Messen, weil sie sich Jesus Christus als Rebellen und Kommunisten vorstellten. Sie demonstrierten gegen staatliche Maßnahmen, egal ob sie diese betrafen oder nicht, nur um sich solidarisch mit dem Volk zu zeigen. Sie trachteten danach, hinter Gitter gesteckt zu werden. Und wir taten ihnen den Gefallen, auch wenn es auf Dauer nichts brachte. Keine Läuterung setzte ein. Die Aufwiegler deuteten ihre Haftzeiten als Manifestation der Ungerechtigkeit und spielten sich als Märtyrer auf. Von einem Gefängnis ins nächste wurden sie verfrachtet. Einer blieb bockiger als der andere. Auch Osugi. Standhaft bis in den Tod. Wie konnte mich so etwas verwundern? Ich fühlte mich ja genauso meinen Idealen verpflichtet. Diese unendliche Sturheit auf beiden Seiten. Wohin sollte das führen? Was brachte es mir? Was brachte es Osugi? Nichts wurde durch all die Zeit, die er großteils in Einzelhaft verbrachte, besser. Nichts änderte sich. Seine Respektlosigkeit fand kein Ende. Man hätte Osugi bei seinem ersten Ungehorsam gegen die Staatsgewalt erschießen lassen müssen. Im Frühjahr 1906 waren tausende Demonstranten durch die Straßen gezogen und hatten gegen Fahrpreiserhöhungen von Tokios Straßenbahnen protestiert. Sie hatten verbotene Fahnen getragen und Parolen wie Anarchismus oder Kommunismus gerufen. Osugi war unter ihnen, einer unter vielen. Noch war er keine bekannte Persönlichkeit, noch wäre es ein leichtes gewesen, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Wäre ich schon damals persönlich auf ihn angesetzt worden und wären mir die Mittel freigestellt gewesen, hätte ich womöglich seinen frühen Tod veranlasst. Es hätte uns spätere Komplikationen erspart. Doch ich bin kein Mörder. Das war ich nie, wollte es nie sein, nie werden. Nur die Umstände nach dem großen Kantorbeben führten dazu, dass ich eine Linie übertrat. So abstoßend ich Osugis Aufbegehren fand, so unerklärlich mir seine Ablehnung der Erbmonarchie war, ich hatte es immer vermeiden wollen, unanständig zu handeln. Statt Osugi hinterrücks zu erschießen, wollte ich ihm auf Augenhöhe begegnen. Ich wollte mich mit ihm messen, auch wenn ich schmächtiger, jünger, vielleicht auch weniger intelligent war als er. Ich führte nie im Sinn, ihn zu töten, sondern wollte seine Einsicht erzwingen. Unermüdlich studierte ich Osugis Akte. Ich lernte das Umfeld kennen, aus dem er gekommen war. Ich wollte, um ihm zuvorkommen zu können, alles über ihn in Erfahrung bringen. Nicht nur, wie er sich kleidete, welche Bücher er las oder welche Frauen ihm gefielen. Ich wollte verstehen, wie sein Denken von Grund auf funktionierte. Im Lauf der Jahre fand ich alles über Osugi heraus. Als ich ihm in den Wirren des großen Bebens dann zum ersten Mal persönlich begegnete, kannte ich ihn wie einen Bruder. Osugi wiederum wusste nichts von mir. Als ich ihm an diesem 16. September 1923 in Shinjuku gegenübertrat, erkannte er meine Uniform. Das war alles. Was für ein Mensch ich war und dass ich ihn vielleicht besser kannte als er sich selbst, es interessierte ihn nicht. Osugi brachte mir nie den Respekt entgegen, den ich vor ihm hatte. Bis in seinen Tod hinein interessierte er sich nicht für mich.
Armin Berger las einen Auszug aus »Großes Spiel« von Hans Platzgummer. Der Roman ist im Schollnei Verlag erschienen.